Guten Morgen, wir sind hier zusammen, um Gott zu loben und unseren Herrn zu preisen. Wenn ich an mein Thema für heute gedacht habe, da habe ich mir die Frage gestellt: Liebe ich Überraschungen? Wer von euch liebt Überraschungen? Als ich darüber nachgedacht habe, wäre meine Antwort, und ich denke, die meisten würden das sagen: Es kommt auf die Überraschung an. Es gibt Überraschungen, die nicht unbedingt gut sind. Zum Beispiel, du bekommst einen Brief für eine Mieterhöhung oder eine Rechnung, die man nicht erwartet hat. So eine Überraschung will keiner haben. Es gibt aber auch schöne Überraschungen. Man bekommt die Jahresabrechnung und statt nachzuzahlen, kriegt man eine Rückzahlung. Man kommt nach Hause und ein Geschenk steht vor der Tür. Oder Freunde stehen plötzlich vor der Haustür, die man lange nicht gesehen hatte. Ist mir auch vor Jahren geschehen bei einem Kumpel aus der Uni-Zeit. Heute geht es um eine große Überraschung. Wie ihr hoffentlich mitbekommen habt, arbeiten wir uns seit September eigentlich langsam und sicher durch das Lukas-Evangelium. Dabei haben wir am Anfang die ersten zwei Kapitel ausgelassen. Die holen wir jetzt nach, weil es passend dazu eben von der Jahreszeit her, wo es um die Geburt von Jesus Christus geht und wo es auch hierzulande gefeiert wird. Die Geschichten, die wir in den nächsten Wochen lesen, kennen wir wahrscheinlich alle. Dabei gibt es eine Gefahr, weil wir die Geschichten gut kennen, dass wir nicht so gut auch hier hören, wenn wir sie lesen. Wenn wir nämlich glauben, dass wir es hier mit Gottes Wort zu tun haben, dann sollen wir immer offen sein für das, was Gott uns sagen will. Immer. Gerade dann, wenn uns alles so bekannt vorkommt. Heute geht es um ein älteres Ehepaar. Die werden als erste Menschen in diesem Evangelium vorgestellt. Die lernen wir gleich am Anfang kennen. Und zwar im ersten Kapitel von Lukas, die Verse 5 bis 7. Dort steht: In den Tagen des Herodes, der Königs von Judäa, lebte ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung Abias. Seine Frau war von den Töchtern Aarons und ihr Name war Elisabeth. Sie waren aber beide gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Rechtbestimmungen des Herrn. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war. Und beide waren in fortgeschrittenem Alter. Es ist für mich auf der einen Seite schon mal interessant, dass Lukas als einziger Autor über diese zwei Leute berichtet. Obwohl die drei anderen Autoren Juden waren und auch da wohnten, auch eher Kontakt zu den Menschen hatten, die diese Geschichte kannten. Zacharias und Elisabeth erwähnt er als Nicht-Jude. Interessant. Zacharias und Elisabeth kamen beide von priesterlicher Abstammung, steht es hier. Das ist schon eine besondere Ehre. Zu der Zeit war es vielleicht nicht so besonders wie früher, denn es gab eine Menge davon. Was sie auszeichnete, das war ihre Lebensweise. Es steht, die waren gerecht vor Gott. Sie hatten einen Lebenswandel, der untadelig war. Das ist schon eine großartige Aussage. Nun könnte man sagen, ja, okay, sie kommen beide aus Priesterfamilien, ist doch selbstverständlich. Das ist aber alles andere als selbstverständlich. Ich gehe davon aus, dass ich nicht der Einzige bin, der Menschen kennt, Menschen, die in guten Familien aufgewachsen sind, wo die Eltern sehr gläubig waren, aktiv in einer Gemeinde, aber diese Menschen, diese Kinder von diesen, leben nicht mit Gott. Nun, um wirklich Tag ein und Tag aus mit Gott zu leben, sodass zum Lebensende so ein Zeugnis herauskommt, das ist nie selbstverständlich, egal aus welcher Familie oder welcher Stammbaum man hat. Sie haben so gelebt, obwohl sie mit der Enttäuschung leben mussten, dass sie keine Kinder hatten. Grundsätzlich galten Kinder damals oder Familie im Allgemeinen aus Sozialnetz. Sie sind da, wenn ihre Eltern alt werden. Deshalb war es nicht einfach, wenn keine Kinder da waren. Und es war auch damals, vor allem für die Frau, eine große Last, denn oft wurde hinter dem Rücken die Frage gestellt: Nun, was, welche Sünden haben Sie in Ihrem Leben, dass Sie so sehr bestraft werden? Sie haben sicherlich immer wieder dafür gebetet, Gott angefleht, dass er Ihnen ein Kind schenkt. Sie mussten mit diesen aus Ihrer Sicht unerhörten Gebeten aber leben. Dann geschah etwas, womit niemand gerechnet hatte, auch nicht die zwei. In Lukas 1 lesen wir, ab Vers 8, einmal als Zacharias vor Gott seinen Dienst als Priester versah, weil seine Abteilung damit an der Reihe war, wurde er nach der für das Priesteramt geltenden Ordnung durch das Los dazu bestimmt, in den Tempel des Herrn zu gehen und das Rauchopfer darzubringen. Nun, kurze Pause. Für jemanden unter dem Volk der Juden, der aus so einer Familie kam, war es sicherlich ein Höhepunkt, ein Highlight, im Tempel dienen zu dürfen. Es war auf jeden Fall nichts Alltägliches. Es gab nämlich 24 solche Abteilungen, die für eine Woche im Tempel dienen. Immer abwechselnd. Es gab auch in jeder Abteilung Tausende, die dazugehörten, die von Aaron abstammten, sodass die Arbeit immer per Los verteilt werden musste. Soweit ich verstanden habe, wird es sogar gesagt, dass man sich glücklich schätzen konnte, wenn man einmal im Leben diese Aufgabe machen durfte. Und das war die absolute Ausnahme, wenn es zweimal geschehen ist. Denn das Besondere daran ist, da man in den Vorraum des Tempels treten durfte, um einen Rauchopfer zu bringen auf einen Altar, der ganz nah an dem Allerheiligsten war, den Vorhang vor dem Allerheiligsten. Und in der Zeit standen alle draußen im Gebet und warteten, bis der Priester rauskommt. Was heißt, dass er dieses Opfer hingebracht hatte. Und so war Zacharias immer wieder Jahr für Jahr hingegangen. Zweimal im Jahr als offizieller Priester, wer weiß wie oft auch so. Es gab sicherlich mehrere Aufgaben, aber diese eine Aufgabe, die wirklich ein Höhepunkt war, durfte er, soweit wir wissen, bis dahin nicht tun, weil das Los nicht auf ihn fiel. Wir wissen nicht, inwiefern er davon enttäuscht war oder welche Gefühle er dabei hatte. Ich kann mir vorstellen, dass so ein bisschen Enttäuschung da ist, wenn er lange das nicht tun durfte. Nun, wo er im Tempel war, schon so alt war, endlich darf er diesen Dienst tun. Und was dann passierte, damit hat er, glaube ich, überhaupt nicht gerechnet. Lesen wir weiter. Während der Zeit, in der das Rauchopfer dargebracht wurde, stand die ganze Volksmenge draußen und betete. Da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn. Er sah ihn auf der rechten Seite des Rauchopferaltars stehen. Zacharias erschrak und wurde von Furcht gepackt. Doch der Engel sagte zu ihm, du brauchst dich nicht zu fürchten, Zacharias. Dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken. Dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst voller Freude und Jubel sein. Und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein in den Augen des Herrn. Er wird keinen Wein, keine starken Getränke zu sich nehmen. Und schon im Mutterleib wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elia wird er vor dem Herrn hergehen. Durch ihn werden sich die Herzen der Väter den Kindern zuwenden. Und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich nach denen richten, die so leben, wie es Gott gefällt. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereit ist. Ich glaube, wir können mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass das schon ein aufregender Tag für Zacharias war, auch so, dass er da in den Tempel selbst treten durfte. Als frommer Jude hatte er sicherlich volle Erwartung und mit sehr gewissenhaft getan, vielleicht etwas nervös und aufgeregt, das wissen wir nicht, aber das könnte ich mir sehr gut nachempfinden. Doch als er ehrfürchtig, voller Konzentration bei seiner Arbeit war, da kommt eine richtig dicke Überraschung. Da steht jemand, den er wirklich nicht erwartet hatte. Und dass er Angst hatte, das ist für mich wirklich verständlich. Und da bekommt er eine Botschaft, die er wahrscheinlich lieber früher gehört hätte. Wie oft hat er schon mal Gott um ein Kind gebeten? Wie viele Male haben sie Gott angefleht, einen ihrer tiefsten Wünsche zu erfüllen? Sie hatten sich damit abgefunden, dass ihre Gebete nicht erhört werden. Aber der Engel sagte, Gott hat dein Gebet gehört. Vergiss nicht, auch wenn es allem Anschein nach aussieht, als wäre Gott taub, er hört unser Gebet. Doch als der Engel dann kam und ihm die Antwort gab, auf die er eigentlich gewartet hatte, da reagierte er nicht gerade vorbildhaft. Ab Vers 18 lesen wir, Zacharias sagte zu dem Engel, woran soll ich erkennen, dass das alles geschehen wird? Ich bin doch ein alter Mann und meine Frau ist auch nicht mehr jung. Der Engel erwiderte, ich bin Gabriel, ich stehe vor Gott und bin von ihm gesandt, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Doch, nun, höre, du wirst stumm sein und nicht mehr reden können bis zu dem Tag, an dem diese Dinge eintreffen. Denn du hast meinen Worten nicht geglaubt. Sie werden aber in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Da könnte man sagen, Mensch, Zacharias, kennst du deine Bibel nicht? Hast du nicht davon gelesen, wie Sarah im Alter auch ein Kind bekam? Wie Hanne auf ein Gebet hin ein Kind versprochen bekam? Wie eine Frau schwanger geworden war, weil es Elise ihr versprach? Und wenn in der Bibel ein Engel Gottes etwas versprach, dann ist es immer eingetroffen, oder? Hallo, wo warst du, als diese Geschichten in der Kinderstunde vorgelesen wurden? Oder wo auch immer. Nun, Zacharias zeigt etwas, was allzu menschlich ist. Wir haben alle viele Verheißungen von Gott, viele Zusagen, die er uns gegeben hat. Aber die Frage stellt sich, nehmen wir diese Zusagen für bare Münze, vor allem, wenn ich das Leben betrachte und das Leben sagt zu mir, das ist unmöglich. Er steht da, wo vielleicht Petrus stand, als er auf Wasser zu Jesus ging und er vor einmal feststellte, unmöglich. Oder wo Abraham stand, als Gott ihm ein Kind versprach und er auch so alt war. Er steht da oder stand da, wo wir auch stehen, wenn wir auf der einen Seite seine Zusagen hören, seine Verheißungen, aber auf der anderen Seite sagen wir menschlich gesehen, das geht nicht. Dort ist Vertrauen gefragt. Dort, wo die Menschen uns sagen, geht nicht, das ist nicht schlau, hör auf mit dem Träumen. Da sehnt sich Gott danach, dass wir es ihm zumuten, dass wir Ja sagen, auch wenn der Kopf Nein schreit. Da ist Zacharias zwar durchgefallen und er wurde dort dafür bestraft, er durfte nicht mehr reden, bis das Kind geboren war. Aber er wurde nicht verworfen. Der Engel sagte nicht zu ihm, okay, tut mir leid, wenn du nicht glauben willst, dann suchen wir halt ein anderes Paar. Die Chance hast du vertan. Nein, sie bekommen trotzdem das Kind. Das, nachdem sie sich gesehnt haben. Gott wirkt, obwohl Glaube und Unglaube da sind. Das ist ein Trost für uns. Denn wo haben wir nicht mal unsere Zweifel? Was für eine Ehre bekam dieses Paar? So wie die zukünftige Aufgabe für ihren Sohn beschrieben wird. Was wir in den Versen 16 und 17 lesen. Da war es ihnen sicherlich klar, dass ihr Sohn das Volk für den Messias vorbereiten wird. Das heißt, ihr Sohn wird den zukünftigen Messias selbst erleben. Was für eine Ehre für sie und für ihren Sohn. Und was für eine Freude zu denken, dass der Messias endlich kommt. Nun, eine Sache will ich hier zum Schluss betonen. Etwas, das wir von diesem Paar lernen können. Sie hatten einen Wunsch, eine Sehnsucht nach einem Kind. Am Anfang von ihrer Ehe haben sie wahrscheinlich darüber geredet, wie sie mehrere Kinder haben möchten. Und diese Sehnsucht blieb unerfüllt. Dieses Bedürfnis, das Eltern haben, Nachwuchs zu haben, den sie lieben und umsorgen können, dieses Bedürfnis blieb unerfüllt. Wie oft haben sie Gott darum gebeten? Wie oft haben sie unter Tränen Gott angefleht? Wie oft musste Elisabeth diese Blicke ertragen von anderen Frauen, die Kinder hatten? Wie oft musste mal die Frage geflüstert worden sein? Hat sie es gehört hinter dem Rücken, dass vielleicht doch etwas nicht in Ordnung ist? Denn Gott hat sie ja bestraft. Bestimmt nicht ohne Grund. Schau mal in diese Geschichte auf ihre Reaktion. Das lesen wir ab Vers 23. Als sein Priesterdienst zu Ende war, kehrte Zacharias nach Hause zurück. Bald darauf wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Die ersten 5 Monate verbrachte sie in völliger Zurückgezogenheit. Sie sagte: Der Herr hat Großes an mir getan. Die Menschen verachteten mich. Aber er hat mich gnädig angesehen und hat meine Schande von mir genommen. Nun, heutzutage, wenn jemand kein Kind haben kann, ist es vielleicht nicht schön, aber es ist nicht so schlimm. Doch damals war es anders. Schau mal auf Vers 25, was Elisabeth sagte. Sie sprach von Schande oder Schmach und Ablehnung, Verachtung. Wie lange musste sie das ertragen? So einfach wie sie waren, sie hatten sich wahrscheinlich schon längst damit abgefunden, dass kein Kind je kommt. Dennoch blieben diese zwei Gott treu. Sie haben gelernt, mit unerfüllten Bedürfnissen zu leben. Sie haben gelernt, trotz dieser unerfüllten Bedürfnisse Gott treu zu bleiben. Manchmal können wir Menschen die Idee bekommen, dass wir ein Recht darauf haben, bestimmte Bedürfnisse erfüllt zu bekommen. Gott will sicherlich nicht, dass ich unglücklich bin, oder? Doch dabei meinen wir, wenn meine Bedürfnisse nur alle erfüllt werden, dann bin ich glücklich, dann ist gut, dann ist die Welt in Ordnung. Und das Problem dabei ist, dass wir meistens die feste Vorstellung haben, wie die Erfüllung aussehen soll. Und die passt meistens nicht zu Gott und seine Vorstellung. Wenn ich nur mit dieser Frau zusammen bin, wenn meine Tochter diese Schule besucht, wenn ich nur diese Arbeit hätte, wenn ich nur so viel verdienen könnte, wenn ich diese Krankheit nicht bekomme. So sind wir mit unseren Vorstellungen. Was ist, wenn es nicht so kommt, wie wir wollen? Dann ist die Versuchung, dass wir einfach von uns aus nachhelfen. Wir wollen ein bisschen Gott spielen. Anstatt uns unter Gottes Willen zu stellen und ihm zu sagen, dein Wille geschehen, wir wirbeln und tun und drehen und werkeln und versuchen Kompromisse und so weiter und versuchen etwas zu tun, was eigentlich Gottes Aufgabe ist. Aber wir wollen es doch. Spielen Gott. So leben wir unsere kleinen Geschichten für uns und wir sind mit uns selbst einfach so beschäftigt und vergessen, dass Gott eine viel größere Geschichte hat und schreibt. Wenn das Leben nicht so läuft, wie ich es will, wenn Bedürfnisse nicht erfüllt werden, wenn die Realität anders fehlt als unser Wunsch, dann stehen wir vor einer Entscheidung. Werde ich Gott vertrauen, dass sein Weg immer noch das Beste ist für mein Leben? Werde ich zugeben, dass er besser Bescheid weiß, wie mein Leben werden soll als ich? Ist er wirklich ein guter Gott? Werde ich treu seinen Weg gehen und ihm folgen? Das haben Zacharias und Elisabeth getan. Sie haben sich irgendwann offensichtlich entschieden, egal was die anderen über uns denken, egal ob unser Bedürfnis nach einem Kind erfüllt wird unabhängig davon, was wir deshalb ertragen müssen. Wir werden Gott dienen. Wir werden ihm treu bleiben, auf ihn hören, seinen Weg gehen. Wir werden unseren Willen unter seinen Willen stellen. Und denkt drüber nach. Was meint ihr? Am Ende ihres Lebens, wie lange sie auch gelebt haben, wissen wir nicht. Was hätten die zwei gesagt, wenn man die dann gefragt hätte, ob sich gelohnt hat, diese ganze Schande zu ertragen? Das war es gut so, dass sie so lange auf ein Kind warteten und dann endlich eins so spät bekamen? Ich denke, sicherlich wäre ein Ja gekommen von ihnen. Aber so ist es auf dem Leben. Solche Fragen kann man eigentlich nur am Ende beantworten, nicht mittendrin. Davor bleibt nur eins, einfach Gott zu vertrauen und dass der Herr es mit uns gut meint und dass er mit uns Gutes vorhat. Wir müssen unsere Augen auf ihn richten, ihn bitten, unsere Augen für seine Geschichte zu öffnen, für das, was er in dieser Welt tun will und wie er uns hineinbringen will in seine Geschichte, dass wir teilhaben können an dieser Geschichte. Ein, zwei Fragen einfach zum Nachdenken. Die erste Frage ist einfach, wenn du an Zacharias denkst, kämpfst du wie Zacharias auch damit, die Zusagen von Gott zu vertrauen und anzunehmen? Wenn ja, warum? Oder warum nicht? Und zweitens, was hilft dir in deinem Glaubensleben, an Gott festzuhalten, vor allem in den Zeiten, wo deine Bedürfnisse oder Wünsche nicht erfüllt bleiben? Oder erfüllt werden oder unerfüllt bleiben. Was hilft dir? Denk drüber nach. Ich wünsche euch Gottes Segen für diese Woche. Amen.